Der Titel meiner heutigen Predigt ist: Gott ist Punkt, Punkt, Punkt. Wie komme ich zu dem Titel? Ich habe mir echt viel Gedanken gemacht, hey, über was predigst du? Ja, es gibt so viele Themen, über die man predigen kann. Und wir haben etliches schon richtig Gutes auch gehört, Ermutigendes, was unser Leben bereichert. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das Beste, worüber du reden kannst, Manuel, ist, wenn du einfach über Gott sprichst. Ist doch mal herrlich, natürlich und entspannend, oder? Einfach mal über Gott reden. Und zwar Gott groß machen. Wer ist denn Gott eigentlich? Und wer soll er für dich sein? Oder was für ein Bild haben wir von Gott? Und das ist heute so ein bisschen mein Thema. Und ich möchte einfach kurz eine kleine Story erzählen, was wir unseren Kindern beibringen. Levi und Zoe. Ihr müsst ja wissen, Blanca, das sage ich ja immer wieder, ja, die spricht mit denen Spanisch. Und dann hat sie eine Sache geprägt, okay? Immer am Essenstisch, wenn sie dann nicht mehr essen wollten, dann hat sie gesagt: Du eres grande, du eres fuerte, du eres inteligente. Ja, also, und dann habe ich eine Choreografie dazu gemacht, wollt ihr die mal sehen? Ich weiß nicht, ob ich die euch zeige. Okay, wollt ihr das sehen? Okay, gut. Ja, so richtig wie so ein Hotel, ja, so ein Animateur. Okay, du eres grande, also groß, ja. Du eres fuerte, du eres inteligente. Das beherrschen sie, ja, dieses Intelligente vor allem. Und da habe ich dann zu Gott gebetet: Herr, lass sie schlauer werden als den Vater. Ja, wie Jesus gesagt hat, ne, ihr werdet größere Werke tun als ich, ist doch der beste Wunsch, den man haben kann für seine Kinder, dass sie weiter hinaus kommen. Und so hat auch Gott einen Wunsch für uns. Aber Gott weiß, wir werden nur dann wirklich was bewegen in diesem Leben, wenn wir uns an ihn halten. Und wenn wir eine Offenbarung und eine Erkenntnis davon haben, wer Gott ist. Und als ich dann an dieses Tu eres grande, fuerte, intelligente dachte, musste ich daran denken, dass es Gott ist. Gott ist groß. Gott ist stark. Und Gott ist sehr schlau. Sehr intelligent. Er weiß alles. Er weiß alles und er weiß vor allem auch, was er mit dem Wissen anfangen soll. Es ist ja eine Sache, viel zu wissen, ist eine andere Sache, das, was du weißt, umzusetzen. Also Gott weiß nicht nur alles, sondern er ist absolut weise. Er hat die volle Weisheit. Und er ist mächtig, er ist groß, er ist stark. Und da können wir alle einpacken, muss ich echt sagen. Ja? Die größten Muskelprotze dieser Welt, die schlauesten Köpfe dieser Welt und die Stärksten, alle können einpacken. Gott ist groß, stark und intelligent. Und ich habe das auch erleben dürfen. Und ich glaube, jeder von uns hat es irgendwo mal erlebt. Und zwar kann ich mich noch ganz genau erinnern, in Schweden 2008, als ich dort in Valby in meiner Küche war, nachdem ich ordentlich Spaghetti gegessen habe. Und da habe ich über das Thema nachgedacht, was es bedeutet, gerecht zu sein. Die Gerechtigkeit Gottes, also dass er dich gerecht spricht. Und es war für mich irgendwie immer noch ein großes Mysterium, weil ich wusste, gut, Gott ist gerecht. Ich habe es vom Verstand her begriffen, aber ich konnte nie wirklich was damit anfangen. Also ich habe in der Tiefe nie erkannt, was es bedeutet, der Gerechtigkeit Gottes teilhaftig zu werden. Und dann hat's bling gemacht. Irgendwie habe ich eine Erleuchtung bekommen. Und als ich so im Gebet war, und ich kann euch sagen, wie das war, ich war in der Küche, hatte einen vollen Magen gehabt, ja, und dann habe gerade das Buch gelesen, da diese Pflichtlektüre, die wir hatten. Und dann habe ich gebetet, in Sprachen gebetet. Und dann ist mein Geist richtig angesprungen, wie so ein Motor, den du anwirfst. Und dann habe ich mit dem Verstand gebetet. Und als ich mit dem Verstand gebetet habe, während ich betete, hat sich Gott mir offenbart und hat gezeigt, was es bedeutet, gerecht zu sein und teilhaftig zu sein. Und ich könnte es mit Worten nicht beschreiben. Das ist wie, als wäre etwas ins Herz gerutscht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Auf einmal war da so eine Offenbarung und so eine Begegnung mit Gott, der absolut vollkommen ist und perfekt ist. Und die Worte dieser Welt reichen nicht aus, diese Schönheit, diese Größe, diese Herrlichkeit, diese Majestät, diese Gerechtigkeit zu beschreiben. Man muss es erlebt haben. Und das hat meine komplette Sichtweise verändert, hat meine Lebensziele umgestülpt, Ab dem Moment wollte ich anderes. Ich wurde anders, weil Gott mir begegnet ist. Und es reicht nicht aus, über Gott zu hören, sondern du musst Gott begegnen. Du musst dem lebendigen Gott begegnen. Nur das hat die Kraft zur Veränderung. Und du kannst Gott begegnen an unterschiedlichsten Orten. Du kannst Gott jetzt begegnen, in der Predigt. Du kannst Gott im Lobpreis begegnen. Du kannst Gott auf der Arbeit begegnen. Du kannst Gott in einem Kundengespräch begegnen. Du kannst Gott an der Kasse begegnen. Du kannst Gott auf dem Klo begegnen. In der Dusche hatte ich schon so viele Begegnungen mit Gott. Ja, wo sich mir auf einmal die ersten 4 Punkte meiner Predigt eröffnet haben. In der Dusche. Ja, da sitze ich am Schreibtisch und nichts passiert. Dusch mich und es läuft. Also nicht nur das Wasser, sondern auch das Wort Gottes. Ja, und so gibt es Begegnungen und wir brauchen immer wieder frische Begegnungen. Ich möchte mal Gott mit Honig vergleichen. Du kannst Gott nicht kennen, indem du ihn einfach nur beobachtest. Wenn du Honig anschaust, kannst du sagen, gut, Honig ist eine klebrige Masse, es zieht sich ein bisschen und ist gelb. Und dann hört es schon auf, außer du beschäftigst dich ein bisschen intensiver. Du kannst vieles über Honig wissen, aber du hast keine Ahnung, was Honig ist, wenn du Honig anschaust. Du musst den Honig zu dir nehmen. Und dann auf einmal schmeckst du. Und dann eröffnet sich eine ganz neue Dimension von Honig. Und so ist es auch mit Gott. Wie willst du etwas von etwas anderem unterscheiden, wenn du es nicht geschmeckt hast? Und so ist es auch in Römer 12, Vers 2, wo es heißt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also, um zu prüfen, musst du geschmeckt haben. Und es reicht nicht, einfach nur von Gott gehört zu haben. Und diese Begegnung hatte ich, nicht nur ich, sondern ganz viele hier in diesem Raum haben irgendwann mal Gott geschmeckt. Wisst ihr, was das Problem ist, wenn du 15 Jahre keinen Honig mehr gegessen hast? Dann weißt du dann immer, wie er schmeckt. Also nicht mehr, du kannst es nur noch erahnen. Ja, es war irgendwie süß. Aber wenn du so gerade eben Honig zu dir genommen hast, dann hast du noch die Süße des Geschmacks auf deiner Zunge. Und deswegen möchte Gott, dass wir ihm jeden Tag begegnen. Er möchte jeden Tag mit uns zusammen sein. Er will uns begegnen. Auch wenn wir manchmal nicht für ihn wie Honig schmecken. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Nicht er passt sich unserem Dreck an, sondern wir passen uns seiner Schönheit, Herrlichkeit und Sauberkeit und Reinheit an. Das ist, was passiert, wenn wir in Kontakt treten mit dem lebendigen Gott. So auch Hiob. In Hiob 1, Vers 1 lesen wir, dass er ein Mann war, rechtschaffen, redlich und gottesfürchtig und er das Böse gemieden hat. Und dann, ehe er sich versah, kam auf einmal großes Leid über ihn. Welle nach Welle nach Welle des Leids. Und es hat alles weggespült. Seine Familie hat es weggespült. Sein Hab und Gut hat es weggespült. Sogar seine Gesundheit hat es weggespült. Und er war kurz davor, dass sogar die Welle Gott in seinem Leben weggespült hätte. Weil die Freunde waren auch nicht mehr die sie hätten sein sollen. Und am Ende stand er da. Und er hatte nichts. Und wisst ihr, wenn man nichts hat, dann schätzt man das, was man hat. Weil eines wirst du immer haben, sofern du nicht weggehst. Weil er wird immer da bleiben. Und das ist Gott. Gott ist da. Und was Hiob bei all dem Leid und all der Schmach und all dem Schlimmen, er hat sogar seine Geburt verflucht. So drauf war der Kerl, weil es ihm richtig mies ging. Aber eines hat er nicht getan. Er war kurz davor, aber er hat es nicht getan. Er hat sich nicht von Gott getrennt. Und er hat ihn auch nicht verflucht. Und dann irgendwann nach dem ganzen Leid, nachdem dann Gott zu ihm gesprochen hat, und ich möchte mal hier einen kurzen Ausschnitt, Hiob 40, 8 bis 14, und ich möchte mal vorlesen, willst du etwa mein Recht zerbrechen, sagt Gott zu ihm, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Oder hast du einen Arm wie Gott und donnerst du mit einer Stimme wie er? Schmück dich doch mit Erhabenheit, Hoheit, Majestät und Pracht, kleide dich. Streue die Ausbrüche deines Zornes umher und schau auch alles Hochmütige an und erniedrige es. Schau alles Hochmütige an, beuge es und tritt die Gottlosen nieder auf ihrer Stelle. Verbirg sie allesamt im Staub, banne sie selbst an einen verborgenen Ort. Dann werde auch ich dich preisen, sagt Gott zu ihm, weil deine Rechte dir zu Hilfe kommt. Da hat er Hiob was realisiert. Zwei Kapitel weiter lesen wir von einem komplett neuen Verständnis, was Hiob hatte von Gott. Er sagt nämlich in Hiob 42, 3 bis 6, wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Ich glaube, vielen von uns ging es so, oder? Es wird Dinge aus einer Emotion heraus Gott sagen und wir verstehen eigentlich nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber, und das ist so toll, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Jetzt aber habe ich geschmeckt, wer du bist. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und nicht Gott. Ich verwerfe mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Und nicht nur Hiob hatte so ein Erlebnis, sondern auch Jesaja. Jesaja, nachdem er diese Vision von Gott hat, wir lesen das in Jesaja 6. Und was er dann erkannt hat, ist, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Weil die Sache ist die, wenn Gott kommt mit seiner ganzen Schönheit, Herrlichkeit und Pracht und Majestät, realisierst du, in welch desaströsen Zustand du selbst bist. Und da können die Menschen kommen, die meinen, sie sind die Besten dieser Welt. Da können alle Nobelpreisträger auftreten und hier stehen. Vor Gott muss jeder erkennen, dass er Mann ist oder eine Frau ist mit unreinen Lippen. Und dass wir seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit teilhaftig werden müssen. Und wenn du das erkannt hast, wer Gott ist und wer du bist im Vergleich zu ihm, dass er Schöpfer ist und du Schöpfung bist, dass er Gott ist und du Mensch bist, dass er ewiglich gut und vollkommen ohne Sünde und perfekt und rein und du es nicht bist, dann realisierst du, welch ein Schatz er ist. Und mein Gebet ist, dass wir das alle neu erfahren und erkennen dürfen, dass wir so eine Vision haben wie Hiob oder Jesaja, dass wir erkennen, dass uns die Augen aufgemacht werden. Und ich kann das noch so in euch hineinpredigen, am Ende kann ich es nicht für euch und ihr es nicht für mich. Sondern jeder muss vor Gott gehen, ihn suchen. Für den, der er ist. Such ihn nicht wegen seiner Gaben, wegen dem, was er aus dir machen könnte. Sondern such ihn, weil er alles ist, was dich glücklich macht und zufrieden stellt. Und wenn du ihn hast, dann kommst du an. Und dann wird alles befriedet in dir. Und so hat es Jesaja erlebt, so hat es Hiob erlebt. So viele Menschen haben genau das erlebt. Und ich möchte jetzt über diese eine Passage sprechen. Jesaja 6, 1 bis 4. Und daraus möchte ich dann 7 Punkte mitgeben, wer Gott ist. Jesaja 6, 1 bis 4. Im Todesjahr des König Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim, Engel, standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Was für eine heftige Begegnung, die Jesaja hier hat. Und was wir hier herauslesen können, ist der erste Punkt von 7. Gott ist lebendig. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn. Gott ist. Gott hat keinen Schöpfer. Gott hat keinen Anfang. Gott ist. Er lebt. Und in genau 120 Jahren werden 7,8 Milliarden Menschen diesen Erdenball verlassen. Aber Gott bleibt. Innerhalb von 50, 60, 70, 80 Jahren werden Herrscher kommen und gehen. Aber Gott bleibt, weil er lebt. Gott ist lebendig. Er spricht heute noch und er sitzt auf seinem Thron und regiert. Er lebt. Und wenn du ihm begegnest, dann kommt Leben auf dich. Du fängst an zu leben. Du fängst an aufzublühen. Du fängst an zu sehen. Du fängst an zu spüren. Du fängst an zu erkennen, um was es geht in diesem Leben. Und hörst auf, Nichtigem hinterher zu rennen, weil das alles, wissen wir, ist ein Haschen nach Wind. Und du fängst an, alles, alles zu verkaufen, um Gott zu bekommen, weil das das Wichtigste ist. Psalm 90,2 steht, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott ist der Ich Bin. Ich bin der Ich Bin. Als das Universum in Existenz kam, Gott war schon da. Sokrates hat Gift getrunken, weg. Gott ist immer noch da. Adolf Hitler kam, ist weg, Gott ist immer noch da. Stalin kam, ist weg, Gott ist immer noch da. Putin wird gehen irgendwann, Gott ist immer noch da. Selbst die Merkel wird irgendwann gehen, Gott ist immer noch da. Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja? Herrscher kommen und gehen. Alexander der Große war nur groß für eine Zeit. Und dann war er weg. So auch Pharao. Cäsar, selbst der Name Julius wird nicht dafür sorgen, dass du ewiglich lebst. Die sind alle irgendwann gegangen, aber Gott lebt. Er ist hier. Gott ist lebendig. Und mit ihm kriegst du ewiges Leben. Du wirst seines Lebens teilhaftig und das ist doch eine geniale Aussicht, ein genialer Ausblick auf das, was vor uns liegt. Oft sehen wir nur das, was direkt vor unserem Auge ist. Vielleicht die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Wir sehen all die Probleme, all die Dinge, die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, Sachen, die wir überwinden müssen. Aber schau doch mal ein bisschen weiter. Schau doch mal einfach nur ein bisschen weiter. Schau über diese Dinge hinweg auf Gott. Er hat eine Wohnung für dich vorbereitet. Da gibt es einen Ort, wo kein Leid ist, wo kein Schmerz ist, wo keine Träne vergossen wird, wo du in perfekter Harmonie mit dem Vater im Himmel leben wirst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da jubelt mein Herz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber darauf freue ich mich. Selbst Paulus in Römer 7 hat gesagt, wer rettet mich aus diesem Leib des Verderbens? Jesus ist es. Weil er sich gesehen hat, dass er Dinge tut, die er nicht tun wollte und das, was er tun wollte, hat er nicht getan. Und er stand in diesem Konflikt und jeder, der sagt, er hat das noch nie erlebt, lügt. Weil wir alle das erleben. Und da oben gibt es das alles nicht mehr. Da lebst du lebst auf. Aber jetzt schon kannst du das erleben. Dazu brauchst du aber Gott. Zweiter Punkt. Gott ist Herrscher. Gott ist herrschaftlich. Da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Gott sitzt auf dem Thron. Und es gab niemals eine himmlische Vision von Gott, wo er das Feld gepflügt hat, den Rasen gemäht hat, die Schuhe sauber gemacht hat, irgendwelche Berichte ausgefüllt hat und einen LKW beladen hat. Noch nie hat irgendjemand so eine Vision gesehen. Gott ist nicht in Hast und ist nicht in Eile, sondern Gott sitzt relaxed auf dem Thron und er hat alles im Griff. Er herrscht, er hat Autorität, er hat Macht und er sitzt. Und es ist nicht so, dass Gott irgendwann mit seinem Latein am Ende ist, dass Gott überrascht wird von irgendwas. Oh Mann, das habe ich nicht kommen sehen. Natürlich, er sieht alles kommen. Ja, der hat offene Augen. Gott schläft und schlummert nicht. An Gott geht nichts vorbei. Gott ist da und er ist der Herrscher. Er verliert niemals die Fassung. sei es der Fall Luzifers oder der Sündenfall, sei es Corona oder Rassismus, sei es eine weltweite Krise oder deine persönliche Krise, in der du steckst. Am Ende hat Gott immer eine Antwort parat. Und Gott, merkt ihr das, Gott hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Nicht ich, nicht irgendein Mensch, nicht irgendeine Situation, nicht irgendein Dämon, der wieder vorbeikommt und mich irgendwie überzeugen will von irgendwas anderem. Gott hat das letzte Wort. Er regiert und sein Wille und sein Ratschluss wird umgesetzt. Völlig egal, durch was du gehst. Für uns ist es aber nicht so leicht. Weil sobald noch das Kapitel des Leidens von unserem persönlichen Leben geschrieben wird, ist es oft schwer zu glauben, dass es noch ein anderes Kapitel gibt. Dass irgendwann Gott die Seite umblättert. Aber ich möchte sagen, ich weiß nicht, wo du gerade drin steckst, aber Gott blättert weiter. Gott blättert weiter. Er sieht und hat schon Dinge geschrieben, von denen du noch gar nichts weißt. Und du steckst jetzt gerade mitten in diesem Satzgebilde drin, mitten im Leid. Und deswegen lässt sich die Bibel ja für uns oft so leicht lesen, weil wir die Stories von Menschen lesen und schon das Ende kennen. Aber diese Leute kannten das Ende nicht. David kannte das Ende nicht. Mose kannte das Ende nicht. Abraham kannte das Ende nicht. Gott kennt dein Ende. Drittens, Gott ist allmächtig, omnipotent. Da sah ich den Herrn sitzen auf, und ich möchte betonen, hohem und erhabenem Thron. Sein Thron ist nicht einer von vielen, sondern sein Thron ist hoch und erhaben. Gott ist exklusiv in einer gewissen Weise. Er steht da ganz allein und keiner kommt ihm gleich. Seine Pläne sind höher und seine Gedanken sind höher als unsere. Ihm kommt keiner gleich. Und was er tut ist, wenn wir ihn suchen, für den, der er ist, wird er uns häppchenweise, weil er weiß ja, was wir brauchen, wird er uns offenbaren, was er vorhat mit uns. Aber diese Offenbarung wirst du nicht bekommen, wenn du nicht mit Gott bist. Warum wusste Abraham über Dinge Bescheid, über die die anderen nichts wussten? Warum wusste Mose mehr als das Volk Israel? Weil sie am Herzen Gottes hingen. Weil sie mehr auf das Herz von Gott geschaut haben, als auf die Taten Gottes. Und du kannst hier in den Gottesdienst kommen und du kannst begeistert sein von Heilungen. Du kannst begeistert sein von dem, was andere erleben. Aber das wird nicht so viel Unterschied machen. Gott wird erst dann sein Herz mit dir offenbaren, wenn du ihn suchst um seinetwillen. Und dann wirst du erkennen und du wirst die großartigste, und das kann dir keiner rauben, das ist das Coole. Du kannst ins tiefste Meer geschmissen werden, du kannst ins Gefängnis kommen oder sonst was. Diese Erkenntnis kann dir keiner mehr nehmen. Da ist eine Power, die von innen kommt. Gott ist erhaben in seiner Macht, in seiner Autorität und in seiner Herrschaft. Jesaja 46, 10 im zweiten Abschnitt lesen wir, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, das führe ich aus. Viertens, Gott ist, ich habe es mal so genannt, er ist strahlend oder schön. Strahlend, glänzend, schön, kannst einsetzen, was du willst. Denn es steht hier im ersten Vers immer noch, im Todesjahr des Königs Uzzia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Was für ein komischer Satz, die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, ja. Also ich musste da an so ein Brautkleid denken. Ihr kennt ja diese Brautkleider mit so langen Schleppen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so in. Also früher war das noch mehr so die Fashion, ja. Also, und dann gibt es die Schleppenträger, ja, die dann immer hinterherlaufen. Und beim Hochzeitsfoto, die längste Vorbereitung ist, diese Schleppe, dieses Ding da hier auszubreiten und schön ausschauen zu lassen. Und stellt euch mal vor, so eine Schleppe hat auch Gott. Ja? Sein Gewand, dieser Saum, diese Schleppe ist riesig, erfüllt den ganzen Tempel. Und ich habe mir mal eine Definition rausgesucht auf Wikipedia. Die Länge der Schleppe spiegelt den Adelsrang wider. Also je länger die Schleppe, je größer die Schleppe, desto höher der Adelsrang. Und so kann man sich das vorstellen. Und Gott ist erhaben, er ist hoch, er ist mächtig. Deswegen hat er auch die längste Schleppe von allem. Und wisst ihr was? Er braucht Schleppenträger. Ich melde mich freiwillig. Weil wisst ihr, es ist so ein Privileg, hinterher zu rennen und diese Schleppe zu tragen, ja? Und zu schauen, dass das alles passt. Und wenn du das tust, dann kommst du in Kontakt mit dieser Schönheit von Gott. Und es gibt tausend Weisen, wie sich Gott in seiner Schönheit uns offenbart. Das kann das Lächeln eines alten Ehepaars sein, die seit 50, 60 Jahren verheiratet sind und immer noch einander lieben. Das kann so ein Glanz sein von Gott. Es kann, keine Ahnung, es kann die Natur sein. Es kann, die Niagara-Fälle können es sein. Ich weiß nicht, was euch da einfällt, die Zugspitze. Ich weiß nicht, ob die so schön ist, ich war da noch nie. Aber Fakt ist, Gott ist herrlich und schön. Und wir müssen erkennen. Und da hatte ich Blanka mal Folgendes, wir haben gestern über die Predigt geredet und habe sie dann Folgendes gefragt, wie war das, was hat sich bei dir verändert, als du dein Leben Jesus gegeben hast? Und da hat sie gesagt, mein Leben hat Farbe bekommen. Kannst du dir vorstellen, davor war es wie so ein Schwarz-Weiß-Film und auf einmal kam Farbe ins Leben. Ich habe auf einmal gesehen, wie schön alles um mich rum ist. Und im Prinzip alles, was ich angeschaut habe, hat sie gesagt, hat von Gott gesprochen. So eine Offenbarung brauchen wir. Weil wenn wir seine Schönheit erkennen, erkennen wir auch die Schönheit in allem anderen. Deswegen brauchen wir diese Offenbarung, dass Gott strahlend, glänzend und schön ist. Jesaja hatte sie. Fünftens, Gott ist würdig aller Ehre. Heißt es hier im zweiten Vers, Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, mit 2 flog er. Seraphim sind nicht so kleine Engel, wie sie oft gerne dargestellt werden, so kleine Bübchen, so dicke kleine Buben, die irgendwie noch mit ihren Mini-Flügeln fliegen können. Und irgendwas ne, so um die Ohren des Herrn herum, ja, was weiß ich, sind mächtige Wesen. Engel sind mächtige Wesen, herrliche Wesen, ja. Und obwohl sie sündlos sind, diese Wesen, mussten sie dennoch ihr Angesicht verdecken vor Gott und ihre Füße verdecken vor Gott. Weil Gott einfach nochmal so viel herrlicher ist. Und er ist würdig aller Anbetung. Gott ist würdig aller Ehre. Das ist der 5. Punkt. Gott ist würdig aller Ehre. Was haben diese Engel gemacht? Sie haben gerufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und wisst ihr, wir dürfen in dieses Lob mit einstimmen. Und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit wird das Lied gesungen über das geschlachtete Lamm, welches überwunden hat. Und wir dürfen in dieses Lob mit einstimmen. Nicht jeder kann damit einstimmen. Es muss einem gegeben werden. Denn nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. Aber wir können uns dafür öffnen, indem wir sagen, Jesus, ich nehme dich an. Und so können wir alle in dieses Lob mit einstimmen. Und wenn du nicht lobst, dann werden die Steine loben. Dann wird die Schöpfung loben. Lasst uns Gott die Ehre geben, die ihm gebührt. Und wie ich es vorhin schon sagte, wenn die Ehre nach oben kommt, kommt der Frieden runter. Aber ich ehre ihn nicht, damit der Frieden kommt, sondern ich ehre ihn, weil es ihm gebührt. Und dann wird der Frieden trotzdem kommen. Und alle anderen Segnungen. Die werden nicht nur kommen, sondern sie sind schon da, weil es gibt eine Stelle, wo es heißt, wir sind gesegnet mit allen himmlischen Segnungen. Wir sind schon längst gesegnet worden. Und was ich tue ist, wenn ich Gott ehre, dann kommt das. Es kommt. Aber es geht mir nicht um das, was ich bekommen kann, sondern es geht darum, dass ich mich ihm ganz gebe. Mit allem, was dazugehört. Alles. Wenn er von mir erwartet, kein Sex vor der Ehe, dann ist es so. Dann versuche ich das. Und dann möchte ich ihm das geben. Oder wenn er sagt, gib das, dann versuche ich das. Dann kann ich sagen, Herr, ich schaff's nicht. Gib mir die Kraft. Aber das ist ein Ausdruck der Ehre Gottes, wie du ihn ehren kannst. Du ehrst ihn nicht nur mit deinen Lippen, sondern du ehrst ihn mit deinem ganzen Leben. Sechstens, Gott ist heilig. Einer rief dem anderen zu und sie sprachen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Und wenn wir versuchen, das Wort heilig mit unserem Sprachkontingent zu beschreiben, werden wir an unsere Grenzen kommen. Heilig ist so groß und so komplex in gewisser Weise, dass es mega schwer ist, euch jetzt zu erklären, was heilig ist, vor allem in Bezug auf Gott. Ich verstehe, dass heilig bedeutet, abgesondert zu sein. Etwas wird von etwas Normalen getrennt, abgesondert und es wird besonders gemacht. Es wird besonders gemacht für den, den du es gibst. Wenn ich jetzt von allen Blumen dieser Welt eine Blume nehme, dann ist das, ich heilige diese Blume und ich schenke sie meiner Frau, dann hat diese Blume einen ganz besonderen Wert. Sie ist nicht mehr einfach nur eine Blume, sondern sie ist die Blume von Blanca. Dann ist das etwas Abgesondertes und es existiert nun, um das Gegenüber groß zu machen und auszudrücken, wie wertvoll und schön es ist. Und so auch du. Du bist genommen worden, du bist geheiligt worden von allen Menschen dieser Welt, hat Gott dich genommen, er hat dich erkauft mit seinem kostbaren Blut und aufgrund dem Preis, den er gezahlt hat, zeigt er dir, du bist kostbar und dein Wert hängt ab von dem Gegenüber. Also, die Blume und die Blanca, du und Gott. Du lebst jetzt nur noch für ihn. Du bist heilig. Du lebst nicht mehr für dich selbst, sondern du lebst nur noch für ihn. Jetzt geht es nicht darum, soll ich sündigen oder darf ich das nicht, sondern es geht darum, egal, selbst wenn ich es darf, das ist Fasten, ja, ich kann essen, aber ich verzichte bewusst, um für ihn zu leben und ihn zu erkennen. Das ist heilig und das verstehe ich, es gibt heilige Städte, den heiligen Kuss gibt es sogar, ja, es gibt heilige, den heiligen Sabbat, heilige Stadt, heilige Nation, heilige Gewänder, heilige Verheißung, heilige Schriften. Alles Mögliche kann heilig gemacht werden und heilig gesprochen werden. Aber jetzt in Bezug auf Gott, wie verstehen wir, dass Gott heilig ist? Weil von wem willst du Gott abschneiden? Von was willst du Gott trennen? Gott ist in persona heilig. Und ich habe mir gedacht, Gott ist zu vergleichen mit einem sehr seltenen Diamanten. Je seltener etwas ist, desto wertvoller ist es. Und Gott gibt es einfach nur einmal. Das ist das Seltenste, was es gibt. Uns Menschen gibt es in mehrfacher Ausführung. Gott ist einzigartig und ein Unikat. Und deswegen, seine Göttlichkeit ist heilig. Weil mit seiner Göttlichkeit ist er einzigartig. Und deswegen ist Jesus nicht wie alle anderen, weil in Jesus die Fülle der Gottheit lebt. Die Göttlichkeit macht ihn zu etwas Vollkommenen und zu etwas Perfekten. Mit anderen Worten, Gott braucht kein Gegenüber, um seinen Wert zu erkennen, weil Gott ist das alles. Er ist Wertgeber. Und in sich ist Gott unabhängig, zufrieden. Er braucht uns nicht, er will uns. Aber wir brauchen ihn. Und ich hoffe, wir wollen ihn auch. Also, Gott ist sich selbst geweiht, könnte man sagen. Gott ist Gott. Er ist nicht heilig, weil er das Gesetz hält, weil er das Gesetz gemacht hat. Das Gesetz ist heilig, weil es Gott wiederum spiegelt und offenbart. So viel zur Heiligkeit Gottes und Gott ist heilig und es ist, bedarf ein ganzes Studium, das zu, die Größe dessen zu erforschen. Siebter Punkt, Gott und auch letzter, Gott ist herrlich. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Was ist nun die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes ist das Wesen Gottes, also seine Heiligkeit, sein Attribut, das Wesen Gottes offenbart. Das ist wie, wenn du Gott nimmst und ihn bekannt machst. Wenn du Gott ins Fernsehen stellst und sagst, das ist Gott, wumm, und dann darf jeder kennen, wer Gott ist, und das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist diese Ausstrahlung, dass das, was aus Gott herauskommt und was für uns sichtbar wird, ist die Herrlichkeit Gottes. Ja, und deswegen möchte ich da mal einen Vers vorlesen aus 3. Mose 10, 3, wo es heißt, und Mose sagte zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat, bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt, aber vom ganzen Volk möchte ich verherrlicht werden. Also es bedeutet, als Gott kam, hat er sich erkenntlich gemacht, offenbar gemacht. Und es hat in Form einer Wolke, die Herrlichkeitswolke, kennt ihr, die Shekinah-Wolke, die kam auf den Tempel und Gott wurde sichtbar fürs ganze Volk. Sie haben etwas sehen können von der Majestät und Größe Gottes. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Du bist, das ist total wichtig, du bist Träger seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist in dir, sofern du dich als Tempel Gottes verstehst. Du bist der Tempel. Gott wohnt in dir. Und wenn Gott in dir wohnt, dann ist dein Reden, dein Handeln und dein Umgang mit anderen Menschen und mit Situationen ein Akt seiner Herrlichkeit. Er, sofern dein Wesen mit seinem verschmolzen ist, er wird sichtbar durch dich. Wir sind dieses zerbrochene Gefäß. Und er ist dieses Licht, was durch uns scheint. Du lebst dafür, Gott bekannt und berühmt zu machen. Dein Leben macht ihn famous, macht ihn bekannt. Du bist Träger seiner Herrlichkeit und er möchte sich verherrlichen durch dich. Und er tut das in unterschiedlichsten Arten. Und wenn ich mir jetzt so, und das abschließend, wenn ich mir so denke, was hat das alles jetzt mit Jesus zu tun? Jesus ist einerseits genau das. Er ist, wie ich es gesagt habe, er ist herrlich, heilig, würdig aller Ehre, strahlend, glänzend, allmächtig. Er ist herrschaftlich und er ist auch lebendig. Jesus lebt. Jesus ist all das. Und obwohl er all das ist und das immer wieder gezeigt hat, indem er Zeichen und Wunder tat, heißt es, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus ist einerseits dieser hohe majestätische König, der König aller Könige, der auch in seiner ganzen Majestät und Power wieder zurückkommen wird. Aber, und das ist jetzt diese andere Seite der Medaille, er ist auch Knecht. Er hat Knechtsgestalt angenommen und er war Diener von allen. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und wisst ihr, was das Fatale an der Story ist? Als dann die Seinen das gesehen haben, haben sie ihn immer noch nicht angenommen. Was muss Gott tun, damit man ihn annimmt? Das ist verrückt. Wir wollen einerseits wollen wir diese Autorität nicht, aber wir wollen auch nicht das Dienerlein. Jesus ist beides. Löwe und Lamm, König und Knecht. Und das ist Jesus, Jesaja 6 und Jesaja 53. Durch seine Striemen sind wir geheilt, heißt es. Er hing dort am Kreuz und man konnte nicht mal sehen, wer er ist. Er war so entstellt. Und das ist aber auch Gott. Und auch herrlich und auch schön. Und trotzdem war er erhaben. Also wir haben einmal diesen herrlichen Gott und diesen dienenden Gott. Und ich möchte uns bitten, mich mit eingeschlossen, dass wir ihn so nehmen, wie er ist. versuch Gott nicht zu beschreiben mit dem, was du erlebt hast, sondern lass Gott sich selbst beschreiben für dich. Und das ist so mein Gebet für unser aller Gebetsleben, dass Gott sich uns offenbart, dass Gott uns zeigt, wer er ist. Glaube und Vertrauen bedeutet im Endeffekt, überzeugt zu werden von Gott selbst, wer er ist. Und das tut er durch sein Wort, das tut er durch Visionen und Offenbarungen. Amen.